Herr Jesus, wir danken dir, dass du einmal gesagt hast, dass du bei uns wirst alle Tage bis an der Weltende. Herr Jesus, ich danke dir, dass du dein Versprechen auch wahrgemacht hast. Wir wissen, dass du bei uns bist. Herr Jesus, wir danken dir auch für diesen Abendstunde, dass wir da sein, in diesem Hause sein können. Herr, ich danke dir, dass du uns die Möglichkeit und Gesundheit gegeben hast. Und wir danken dir, dass du bei uns bist. Und wir bitten dich, dass du mit deiner Gegenwart uns alle segnest. Herr, mach uns bereit zum Hören auf dein Wort. Und dir sei Dank dafür. Amen.
Wir schlagen wieder auf den ersten Brief des Apostels Johannes. Erster Johannesbrief, Kapitel 1. Der Apostel, der dieses schreibt, ist sehr alt geworden und er hat diesen Brief in seinem Alter geschrieben. Als er jünger war, hat er schon dem Herrn gedient. Er und sein Bruder waren verhältnismäßig jung, als sie begannen, ihrem Herrn nachzufolgen. Bevor Johannes der Apostel Jesus nachfolgte, war er ein Schüler von Johannes dem Täufer gewesen, zusammen mit einem Bruder von Petrus, dem Andreas. Aber als Johannes der Täufer auf Jesus aufmerksam machte, dann ist Johannes ihm nachgefolgt. Und das war Johannes dem Täufer recht. Denn er wusste, sein Platz musste zurückrücken. Er musste abnehmen, aber Jesus musste zunehmen, in jeder Hinsicht. Und so ist Johannes ein Jünger und ein Apostel Jesu geworden. In den ersten Jahren, nachdem Jesus gen Himmel gefahren war, hat er zusammen mit Petrus gewirkt. Die zwei treten zusammen auf. Aber später führt der Herr ihn auch andere Wege. Sein Bruder Jakobus muss allerdings verhältnismäßig früh sein Leben für den Herrn lassen. In der Apostelgeschichte 12 lesen wir davon. Johannes darf weiter am Leben bleiben, aber die Geschichte der Gemeinde weiß zu erzählen, dass er wahrscheinlich auch einen schlimmen Märtyrertod gestorben ist. Wir wissen, dass bei der Kreuzigung Jesus seine eigene Mutter diesem Apostel anvertraute. Sie wurde ihm zur Mutter und er wurde ihr zum Sohn. Er hatte genügend Mittel, um für sie zu sorgen. Er kam von einer wohlhabenden Familie. Und auch wenn er dem Herrn diente, mit Hab und Gut, konnte er für die Mutter sorgen. Dem einen hilft der Herr auf diese Art und Weise, dem anderen entzieht er irdische Mittel. Das ist Führung des Herrn. Der eine hat mehr als der andere. In der Gemeinde Jesu gibt es nicht diesen Sozialismus, es sei denn, eine Gruppe von Christen ganz freiwillig die Güter mit jedem teilen will. Das war in der ersten Gemeinde so, es waren dort viele Arme und so haben die Wohlhabenderen ihre Mittel mit ihnen geteilt. Aber das war nicht immer so. Das hat sich dann wieder geändert. Wenn Paulus an die Korinther schreibt, dann setzt er voraus, dass jeder seine eigene Wohnung, eventuell sogar sein eigenes Haus hat, in dem er mit seiner Familie, mit seinem Gesinde wohnen darf und walten darf. Den einen führt der Herr so, den anderen führt er so. Der eine bleibt gesund, der andere muss viel krank sein. In meinem Leben ist meine Mutter sehr lange krank gewesen. Wenn wir in die Gemeinde kamen zum Gottesdienst, dann hat man immer wieder gefragt, wie geht es der Mutter? Das war Usus, das war für mich die Regel. Sie konnte immer wieder auch zum Gottesdienst kommen, aber sie war eine kränkliche Frau. Ich und auch meine Frau dürfen immer noch gute Gesundheit genießen, obwohl auch wir beide am Rande des Todes gewesen sind. Das sind alles Führungen Gottes. Ob wir gesund sind, ob wir viel oder wenig haben, was wir haben an Leib, Seele, Geist, Hab und Gut, das soll alles dem Herrn zur Verfügung gestellt werden, damit er es gebrauchen kann, wie er will. Der Herr Jesus hat den Johannes so geführt, dass er sehr alt wurde und dem Herrn noch bis ins hohe Alter dienen durfte. Und in diesem Alter hat er da noch einige Schriften verfasst. Das Evangelium, das wir kennen, das nach seinem Namen genannt wird, das Johannesevangelium, und dann diese drei Briefe, die wir vor uns haben, und dann die Offenbarung, die ja auch ein Brief ist, zum großen Teil von Jesus diktiert, aber ein Brief, den er dann auch weitergeschickt hat an sieben Gemeinden. Er lebte wahrscheinlich in der Gegend von Ephesus, als er älter wurde. Das weiß die Gemeinde zu erzählen aus jener Zeit. Dort hatte der Apostel Paulus gewirkt, aber in jener Zeit war die Christenheit nicht aufgeteilt in Gebiete, worüber dann jeweils Kardinäle, Bischöfe oder Pröpste und Superintendenten walteten, wie die Kirche das seitdem gemacht hat, sondern die Gemeinden waren als solche unabhängig, organisatorisch voneinander, aber sie hatten eine starke Gemeinschaft miteinander, weil sie alle denselben Herrn, dasselbe Haupt hatten. Und sie hatten gemeinsame Diener am Wort. Und diese kursierten, das heißt, sie reisten hin und her. Das eine Mal tauchte einer dort auf, das andere Mal dort. Und der andere konnte an selber Stelle auftauchen oder auch an anderen Stellen. Da waltete eine große Freiheit, beziehungsweise jeder war dem Heiligen Geist unterstellt. Und der Heilige Geist führte und bestimmte, wo jeder zu dienen hatte. Und so geht es dann mit der Gemeinde Jesu am besten. Wenn sie nicht die Angelegenheiten selbst in die Hand nimmt, sondern wenn sie sich vom Heiligen Geist, vom Herrn Jesus, dem Haupt, führen lässt. Und in jener Zeit ist das Evangelium denn auch auf sehr schnelle Weise verbreitet worden, hat um sich gegriffen. Und viele, viele Menschen konnten das Evangelium hören. Es ist ja auch so, dass eine Mal braucht die eine Gemeinde Hilfe, das andere Mal die andere Gemeinde. Johannes hat also auch dort gewirkt, wo Paulus gewohnt hatte. Denn Ephesus war eine führende Stadt. Sie war eine der großen Städte der damaligen Welt, zusammen mit Rom, Alexandrien, Jerusalem, auch Jerusalem war eine der großen Städte, oder vielleicht auch Antiochien im Norden. Und es war also praktisch für Johannes, dort zu wohnen und dann von dort aus den Gemeinden zur Verfügung zu stehen, so wie das notwendig war. Er hatte dort Freunde und es ist anzunehmen, dass diese Freunde dann ihn immer wieder besucht haben und von ihm auch ausgeschickt wurden in die verschiedenen Gemeinden. Eines Tages scheint Johannes von einer Gruppe von Gläubigen gehört zu haben, die er bis dahin wahrscheinlich noch nicht kannte. Er hört einiges über sie, er weiß, dass es dort Christen hat. Sie sind wiedergeboren, sie sind ein Kreis von Gläubigen. Es hat dort junge Christen, es hat dort etwas ältere Christen, junge Leute, die schon stark geworden sind im Wort Gottes. Es geht also verhältnismäßig gut. Es hat dort Väter im Glauben. Darüber freut sich Johannes. Aber er möchte gern mit ihnen in Verbindung treten. Er meint, es ist nicht gut, wenn Christen für sich alleine ihr eigenes Wesen und Leben führen. Es ist gut, wenn Gemeinden überall, die den Herrn Jesus lieben und ehren, miteinander Kontakt haben. Es ist nicht gut, wenn da Wände zwischen uns aufgebaut sind. Die sollten abgerissen werden. Allerdings, wenn es Gemeinden hat, die dem Herrn Jesus nicht die gebührende Ehre geben, dann haben wir uns schon von ihnen zu trennen. Das eine Mal muss die Mauer abgebaut werden, das andere Mal aufgebaut werden. Das ist nicht immer leicht zu entscheiden. Aber das kann das Wort Gottes dann uns zeigen, wie es geschehen soll. Und dazu ist auch der erste Johannesbrief da. Damit wir lernen, wo Brücken der Gemeinschaft zu bauen sind und wo allerdings Trennung eintreten soll. Der Apostel spricht von beidem, von Verbindung und von Trennung. Und er sagt uns, wie Brücken der Gemeinschaft entstehen und gepflegt werden können und wie und wann wir uns zu trennen haben von anderen, die sich Christen nennen, aber möglicherweise es nicht sind oder sie sind nicht gehorsame Christen. Und solche Trennungen müssen nicht immer gleich radikal sein, je nachdem, wie schwierig die Situation ist. Das sollten wir auch wissen. Mit einigen Christen können wir nicht die engste Gemeinschaft haben, aber unter Umständen kann man noch mit ihnen beten, weil sie den Herrn Jesus lieben. Aber Arbeitsgemeinschaft kann man nicht mit ihnen haben, weil man junge, bekehrte Christen in der Arbeitsgemeinschaft oder die zum Glauben kommen, ihnen nicht anvertrauen kann. Da haben wir also verantwortungsvoll zu handeln. Also, wir haben uns gestern Abend die ersten Verse vorgehalten und gelernt, dass der Apostel Johannes vieles beim Herrn Jesus gelernt hat und er möchte das weitergeben an andere. Und er möchte darüber froh werden, wenn andere vom Herrn Jesus hören und wenn sie gläubig sind, wenn sie dann wachsen in der Gnade und der Erkenntnis Jesu Christi und es gut mit ihnen geht, dann freut er sich. Er sagt, er schreibt diesen Brief, damit diese Christen, von denen er gehört hatte, aber noch nicht allzu viel weiß, er schreibt diesen Brief, damit jene Christen auch mit ihm und mit seinen Freunden Gemeinschaft haben können. Manchmal ist das ein guter Weg, auf dem man Kontakt aufnehmen kann mit etwas fremden Christen. Man schreibt ihnen einen Brief, können wir irgendwie Kontakt aufnehmen und diesen Kontakt pflegen. Das ist etwas Schönes. Diesen Brief schreibe ich euch, kann Johannes sagen, damit ihr auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und wie sieht eine solche Gemeinschaft aus? Er sagt, unsere Gemeinschaft, und das ist bestimmend, weil Johannes ja ein Apostel Jesu war, der seine Botschaft unmittelbar von Jesus bekommen hatte, das heißt, das Wort Gottes selbst, und das Wort Gottes ist es, das unser Denken und Leben bestimmt. Danach wollen wir uns ausrichten in allem. Und er sagt, unsere Gemeinschaft, die wir pflegen, die wir von Jesus herkommen, ist mit dem Vater, mit Gott dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Ganz einfach. Es ist nicht immer einfach, Gemeinschaft mit Gott zu haben, denn Gott ist sehr groß und wir sind sehr sündig. Aber wenn wir bereit sind, Gemeinschaft mit ihm zu haben, dann fällt sein Licht auf unsere Schuld, sie darf bereinigt werden und dann dürfen wir freudige Gemeinschaft mit ihm haben. Das ist das Anliegen des Apostels, dass echte Gemeinschaft miteinander so entsteht, dass alle wirklich Gemeinschaft haben mit Gott dem Vater und mit Jesus Christus, seinem Sohn. Christen beten nicht, wenn sie biblisch sind, zum Heiligen Geist, aber sie beten zum Herrn Jesus und sie beten zu Gott dem Vater. Ich habe einmal gehört von Leuten, die meinten, es wäre nicht richtig, zum Herrn Jesus zu reden, wenn man betete, sondern man müsste zu Gott dem Vater beten. Nun, solche Christen sind nicht genügend informiert, unterrichtet im Wort Gottes. Dieser Text zum Beispiel sagt uns, dass unsere Gemeinschaft, auch die Gebetsgemeinschaft, die Wortgemeinschaft, nicht nur mit Gott dem Vater ist. Jesus lehrte uns, zum Vater zu beten und zu sagen, unser Vater, der du bist in dem Himmel. Aber wir dürfen, seitdem er gen Himmel gefahren ist, auch zu ihm beten, denn er ist Gott. In einigen Liedern wird auch der Heilige Geist angesprochen, in alten Liedern. Neue Lieder haben schon etwas Irrlehre in sich manchmal. Aber wenn sie biblisch sind, ist es nicht ganz verkehrt, den Heiligen Geist einzubeziehen. Das würde ich gleich rügen. Aber grundsätzlich kennt die Schrift nicht das Gebet zum Heiligen Geist. Der Heilige Geist wohnt in uns und er regt das Gebet an. Aber wenn wir beten zu Gott, dann beten wir zu einem, der im Himmel wohnt und zu seiner Rechten thront sein Sohn Jesus Christus, unser Retter. So schildert uns das die Bibel, wenn wir Gebetsgemeinschaft haben im Heiligen Geist, zum Vater durch Jesus Christus. Das ist die Geographie, die Landschaft gleichsam, die Lage, innerhalb welcher wir beten. Nun sagt Johannes, wie das aussieht, wenn Christen in die Gemeinschaft mit Gott und dem Sohn gekommen sind. Was das alles mit sich bringt. Johannes schreibt diesen Brief mit sehr tiefen Gedanken und doch mit sehr einfachen Worten. Die Worte selbst sind sehr einfach und man kann sie schnell verstehen. Aber die Sätze, auch wenn sie einfach sind, sind so voll von geistlicher, himmlischer Wahrheit, dass wir manchmal sehr stark daran zu knabbern haben. Und ich glaube, ihr habt das gestern Abend auch schon gemerkt. Ich selbst bin dankbar für diesen Brief. Ich bin dankbar für alles, das dort einfach ist. Aber an einigen Texten, bei einigen Texten schaue ich nicht ganz durch. Das gebe ich zu. Und wenn jemand von euch mir da weiterhelfen kann, bin ich recht dankbar dafür. Also, der Apostel Johannes sagt in Vers 5 dieses ersten Kapitels, diese Botschaft haben wir von Jesus vernommen. Gott ist Licht. Und Johannes hat die Gewohnheit, nicht nur in bejahender Weise zu sagen, so ist es, sondern auch in verneinender Weise, so ist es nicht. Gott ist Licht, das ist die Aussage. Und was heißt das? Was ist das nicht? Das bedeutet, dass in ihm keine Finsternis ist. Das ist ein sehr einfacher Satz, Gott ist Licht. Aber Johannes meint, wir würden das noch nicht richtig verstanden haben, wenn er nicht den zweiten Satz hinzufügte. Das heißt, wenn Gott Licht ist, er will, dass das jetzt sitzt. In Gott ist keine Finsternis. Es gibt manch einen Christ, der das noch nicht so richtig mitbekommen hat. Wenn das Leben schwer wird, dann ist es schwer zu glauben, dass Gott nur Licht und Gut ist. und kein Schatten an ihm vorhanden ist. Habt ihr schon einmal gemurrt? Paulus schreibt an die Philipper: Murrt nicht. Alles Murren, über was immer auch, ist eine Unehre für Gott. Sie bringt zum Ausdruck, dass wir mit Gott nicht zufrieden sind. Und wenn es auch nur die Suppe ist, die entweder zu kalt oder zu warm ist, du magst vielleicht gar nicht an Gott denken, du solltest aber. Und wenn du darüber murrst, dann glaubst du nicht an Römer Kapitel 8, Vers 28. Oder wenn du das tust, dann glaubst du nicht, dass Gott gut ist. Wir zitieren Römer 8, Vers 28 sehr schnell. Alles wirkt zusammen zum Guten für die, die Gott lieben. Gott hat alle unsere Umstände, unsere Lebensführungen und Fügungen in seiner Hand. In der Gegend, wo wir untergebracht sind, bei Müllers, wird gebaut. Da liegen die Steine umher oder sie sind aufgestapelt. Gott hat die Art und Weise, die Steine des Lebens zu sammeln und so zusammenzufügen, dass es ein schönes Bild gibt. Wenn die Steine, auch wenn sie vollkommen sind und wenn sie zusammengefügt würden, ein schönes Bild machen, wenn sie auseinanderliegen, dann sind sie so und so viele einzelne Steine. Und dann sehen wir keine Ordnung da. Der Bildhauer kann einen rauen Stein sehen und er schaut sich den an und er kann schon die fertige Struktur sehen, die er daraus meißeln will. Auch Jesus hat ein klares Bild davon, was er vorhat zu bilden, zu bewerkstelligen, zu bauen aus meinem Leben. Vielleicht habt ihr schon von Corrie ten Boom gehört. Wir hatten das Vorrecht, sie in einer Versammlung zu hören. Und sie hatte immer wieder ein Tuch bei sich, mit dem sie versuchte zu schildern, wie Gott mit uns umgeht. Sie hatte ja sehr schwer gelitten in der Nazizeit. Als eine Zeugin Jesu Christi wurde sie verhaftet und ins Konzentrationslager geschickt. Und jetzt, wo sie älter war, in der Freiheit, legte sie Zeugnis ab von dem, was Gott in ihrem Leben getan hatte. Und dann hob sie dieses Bild oder dieses Tuch mit lauter Fäden. Eine große Unordnung, es war furchtbar. Und zeigte uns das. Und sagte uns, so sieht unser Leben manchmal aus, von unserer Warte aus. Wo wir stehen und so wie wir unser Leben betrachten, sieht es so aus, wie wenn es ein einziges Wirrwarr wäre. Ein Durcheinander. Nichts scheint Sinn zu machen. Für sie hatte es keinen Sinn, dass ihr Vater umgebracht wurde oder sterben musste in jener schweren Zeit. Er wurde auch verhaftet. Für sie hatte es keinen Sinn, dass ihre Schwester Betsy umkommen musste im Konzentrationslager. Sie durfte überleben. Für sie hatte ihr Leiden keinen Sinn. Aber sie sagte, Gott hat einen Plan mit uns. Und wenn er fertig ist, dann wird dieser Plan schön aussehen. Und sie kehrte das Tuch um. Und was sahen wir? Die schönste goldene Krone auf einem dunkelblauen Hintergrund. Etwas Wunderbares, ein Prachtbild. Wir sehen vielleicht die Fäden, das Durcheinander, die Steine liegen umher. Aber wenn Gott fertig ist mit seinem Bau, dann sehen wir ein schönes Mosaik mit allen den Steinen fertig oder mit den Fäden, je nach Bild, hat er ein schönes, fertiges, angefertigtes Bild. Im Grunde ist dieses Bild, Corrie ten Boom zeigte uns eine Krone, aber die Bibel sagt, was Gott dabei ist, bei uns herzustellen, ist das Bild Gottes. In seiner Schöne, in seiner Größe, in seiner Güte. Und er hat uns ein Vorbild gegeben von sich selbst und hat das in die Mitte gestellt. Ein Ebenbild von sich, ein genaues Ebenbild. Und jetzt ist es sein Anliegen, uns so zu machen wie dieses Ebenbild, das Jesus heißt. Und wenn wir so werden, wie Jesus war, dann werden wir so wie Gott, weil Jesus genauso ist wie Gott. Aber Jesus hat unter uns gelebt. Und Johannes und Matthäus und Lukas und Markus berichten davon. Und die Briefe, die Apostelgeschichte erzählen uns weiter, wie Gott ist und wirkt. Und so will Gott, dass wir werden, wie er ist, in jeder Hinsicht. Und dazu dient alles, Freud und Leid in unserem Leben. Gott ist Licht. Und es ist nicht gebührend, es ist nicht richtig, es ist nicht angebracht, wenn wir über seine Führungen murren. Ich sagte in einer Versammlung unlängst, es gibt nie schlechtes Wetter. Warum nicht? Ob es stürmt, ob Schnee treibt, ob es regnet, ob es eine Flut gibt, ob schönster Sonnenschein da ist, alles Wetter ist gutes Wetter. Warum? Habt ihr schon einmal Hebräer 1 gelesen? Oder 2. Petrus 3? Dort steht geschrieben, dass Jesus Gott mit seinem Wort diese Welt, alles in dieser Welt, lenkt. Als in diesem Sommer es immer wieder hier und da Überschwemmungen gab, dann war das, weil Jesus im Himmel gesprochen hat, es gebe Überschwemmung. Und das war gut so für die Menschen. Wenn du krank geworden bist, dann hat Jesus gesprochen und das ist gut so. Alle Wege Gottes sind gut, denn Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis, kein Schatten. Das will gelernt werden, nicht nur gelesen. Es will nicht nur gelernt werden, zu lesen in der Bibel, Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Das soll übergehen in Fleisch und Blut, in Denken, in unserem Wesen. Gestern Abend hörten wir, dass Gott will, dass wir den ganzen Tag hindurch Gemeinschaft haben mit Jesus. Und wenn unsere Gedanken bei ihm sind, dann werden wir vorsichtiger, wie wir über etwas denken. Lassen wir uns vom Heiligen Geist mahnen und helfen, warnen und Gnade geben lassen, nie ein murrendes Wort zu sagen über irgendeinen Umstand oder irgendeinen Menschen. Der Herr schenke uns da Gnade, zu glauben, was die Bibel sagt, Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis, kein Dunkel. Er tut nie etwas Unrichtiges. Alle seine Wege sind genau richtig. Abgewogen sind seine Worte, sagt Hannah, die Mutter von Samuel, 1. Samuel 2. Jedes Wort ist gewogen in der Waagschale. Und jede Tat, jede Führung, jeden Schritt, den Gott mit uns geht, ist genau gemessen. Gott ist nur gut. Das ist wohltuend. Und da können wir zur Ruhe kommen. So wie im Auge eines schlimmsten Wirbelsturmes es eine absolute Ruhe gibt. In diesen sogenannten großen Wirbelstürmen, die man Tornados nennt. Im Auge dieses Sturmes, dieses Wirbelsturmes, ist ein senkrechtes Auge absoluter Stille. Und dort inmitten des größten Sturmes können wir ganz ruhig sein in der Hand Gottes. Johannes weiß, wovon er spricht. Er ist ein alter Mann geworden, hat manches hinter sich an Prüfungen. Er hat sich bewährt. Und er sagt dieses jungen Christen, auch älteren Christen, anderen Christen, damit sie an dieser Stelle Gemeinschaft mit Gott und mit anderen Christen haben können. In ihm ist keine Finsternis, sagt Johannes. Er schreibt weiter, wenn wir sagen, wir haben Gemeinschaft mit ihm, mit einem Gott, der Licht ist, wenn wir das behaupten, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, aber wir wandeln unsere Schritte, treten in der Finsternis im Raum des Dunklen, dann lügen wir, dann sagen wir die Unwahrheit, dann haben wir nicht das Richtige gesagt. Denn es verhält sich nicht so. Denn wer mit Gott lebt, lebt im Licht, weil Gott Licht ist. Wo lebe ich? Wo wohne ich? Das ist eine Frage, die mir wichtig geworden ist. Wer im Dunkeln lebt, der lebt nicht dort, wo Gott ist, denn Gott ist Licht. In Nordamerika hat man an den Autos, ähnlich wie hier manchmal, so kleine Sprüche hinten. Und das Auto, das dann hinterher fährt, kann das lesen. Manche sind es nicht wert zu lesen, aber andere sind schon wertvoll und die geben zu denken. Und eines lautet etwa so: Scheint Gott weit weg zu sein? Wer bewegte sich? Wer ging von wem weg? Wenn Gott weit weg von dir zu sein scheint, ging er von dir weg oder gingst du etwa weg von ihm? Das ist der Sinn dieses Wortes. Gott ist da. Und wenn er weit weg zu sein scheint, dann wird es wohl an uns gelegen haben, dass wir nicht mehr in seiner Nähe wohnen und leben. Von Petrus heißt es einmal, er folgte von ferne. Das lag nicht an Jesus, das lag an Petrus. Johannes war näher bei Jesus. Der ließ es darauf ankommen. Und Jesus hat ihn bewahrt, der wurde nicht verhaftet. Und Petrus wäre auch nicht verhaftet worden. Aber er genierte sich. Er konnte sich nicht dazu überwinden, in der Nähe Jesu zu bleiben. Aber Petrus war nicht der Einzige. Aber von ihm wird erzählt, wie es ihm ergangen ist, wahrscheinlich, weil er so laut oder so groß den Mund aufgemacht hatte vorher und gesagt hatte, er werde dem Herrn Jesus nie, werde ihm nie davonlaufen, werde ihn nie verleugnen. Und gerade er hat es dann auch ganz tüchtig gemacht. So sind auch wir manchmal sehr spontan zu sagen, oh nein, Herr Jesus, ich will bei dir bleiben. Aber wenn es darauf ankommt, dann ist es nicht so einfach. Wir bewegen uns dann weg von Jesus. Und dann sind wir im Dunkeln, denn Gott ist Licht. Und wären wir bei ihm, dann wären wir im Licht. Es gibt auch kein anderes Licht. Wer nicht in der Nähe Gottes ist, der ist immer im Dunkeln. Der weiß nicht, wohin er geht. Das Leben wird zu einem großen Rätsel. Wir können nicht alles verstehen bei Jesus, aber wir können ihm vertrauen und ruhig werden bei ihm. Das ist schon einmal sehr viel wert. Zudem, nicht nur wissen wir nicht, wohin wir gehen, nicht nur ist alles dunkel um uns her, Unruhe, Freudelosigkeit in unserem Innern, sondern wir fangen an zu sündigen. Wir übertreten ein Gebot nach dem anderen. Wir fangen an zu murren. Wir fangen an zu lästern. Wenn wir sagen, wir haben Gemeinschaft mit Jesus, mit Gott, aber wir leben weit weg von ihm, ja, wir leben in dieser Welt, dann haben wir nicht Gemeinschaft mit Gott, dann leben wir im Dunkeln. Es gibt heute viele Christen, die kennen Gott nicht. Paulus muss einmal an die Korinther schreiben, ich befürchte, es gibt einige unter euch, die kennen Gott nicht, so wie sie leben. Es gibt eine merkwürdige Auffassung unter vielen Christen, als ob Gott keine Regel hätte. Als ob wir vom Gesetz befreit wären. Ja, jetzt mag der ein oder andere denken, sind wir nicht frei vom Gesetz? Singen wir nicht das Lied, frei vom Gesetz, so seliges Leben? Welche Beziehung haben wir zu Vorschriften? Wer gab uns das Alte Testament? Können wir es auf die Seite legen? Können wir auf das Alte Testament verzichten? Dort befindet sich das Gesetz Moses. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, mit aller deiner Kraft. Dort wird aufgezählt, was dem Herrn ein Greuel ist, wie er denkt, wie er empfindet. Das ist unsere Regel. Dort wird gezeigt, wie man Gott liebt. Paulus sagt uns, wer Gott liebt, der hält das ganze Gesetz. Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben, sagt Paulus, damit wir das Gesetz halten. Sollten Christen gesetzlich sein? Ja. Und wie? Sie sind nicht unter dem Gesetz. Das Gesetz ist nicht unser König. Ist nicht unsere Regierung. Das ist ein Unterschied. Wir orientieren uns nicht am Gesetz Moses. Gemeinde Jesu lebt nicht von Regeln. Habe ich mich widersprochen? Ich hoffe nicht. Die Gemeinde Jesu hat immer wieder gerungen mit dieser ganzen Frage, Gesetz und Evangelium. Und sie kommt nie ganz zur Ruhe über diese Frage. Und auch wir sollten nicht zur Ruhe kommen. Wir sollten uns Klarheit darüber verschaffen. Welche Beziehung hat Gemeinde Jesu, welche Beziehung haben Christen zu Gesetz, zu Regeln, zu Vorschriften? Hier im Westen haben viele Christen die merkwürdige Auffassung, dass niemand ihnen vorschreiben darf, wie sie sich kleiden, welche Musik sie sich anhören und so weiter und so weiter. Nun, ich mag kein Recht haben, einem anderen zu bestimmen, aber ich habe ein Recht, meinen Bruder, meine Schwester darauf aufmerksam zu machen, was die Bibel sagt. Bruder, Schwester, so steht's geschrieben. Paulus sagt zum Beispiel von der Musik in 1. Korinther 14, es kommt auf jeden Ton drauf an. Jeder Ton hat seine bestimmte Bedeutung. Es ist nicht von ungefähr, wie laut er ist, in welchem Verhältnis er zu einem anderen Ton steht, wohin der Ton führt, wie laut er ist, wie stille und so weiter. Ich habe große Freude gehabt am Singen eures Chors, aber ich habe nicht immer Freude am Singen, wenn ich irgendwo in einer Gemeinde bin. Ich war etwas überrascht gestern Abend, als ich so viel Moll hörte. Aber es war mir eine Freude. Das ist wohltuend. Moll hat seinen Platz. Es hat eine ernüchternde Wirkung auf uns. Es ist nicht von ungefähr, dass die russische Seele so religiös ist. Es ist nicht von ungefähr. Der Prophet Elisa lässt einen Musiker kommen, wenn er prophezeien will. Warum? Soll er ihm die Worte geben? Nein. Die Worte bekommt er vom Herrn. Aber sein Gemüt soll eingestimmt werden, um diese Worte vernehmen zu können. Und da lässt er sich einstimmen von Stimmen, von Tönen. Deshalb ist es ungeheuer wichtig, was gesungen wird, bevor wir Gottes Wort hören. Was gespielt wird, wie es getan wird. Weiter. Es ist nicht von ungefähr, wie wir uns anziehen, was wir anziehen, wie wir uns benehmen, wie wir sprechen, wie wir miteinander umgehen und so weiter. Wir leben nicht nach Regeln. Wir leben nach den Vorstellungen Jesu und aus der Führung des Heiligen Geistes. Aber dieses soll uns klar werden, dass in jeder Leibhaftigkeit ein Knochengerüst ist. Dieser Bau steht nicht einfach so da. Da sind Träger. Da sind Träger in den Wänden. Da sind Träger hier. Das ist das Knochengerüst. Sonst fällt das alles zusammen. Die Fassade, die darf sehr schön aussehen. Die Fassade unseres Körpers kann schön aussehen, schöne Formen, die Fleisch sind und Haut. Aber das Ganze fällt zusammen, wenn kein Knochengerüst da ist. Und Paulus macht dem Timotheus deutlich, wenn es Christen da gibt, wo du dienst, die nicht mehr nach dem Wort Gottes leben wollen, dann muss man mit dem Gesetz kommen. Und manchmal stößt Gott vor und sagt, hier ist die Regel, da wird's hart. Und wenn Christen sich nicht ermahnen lassen aus Liebe und sich sagen lassen, was sich geziemt, was lieblich ist, was schön ist, was wohllautend ist, Philipper Kapitel 4, wenn sie nicht durch die Liebe sich ziehen und mahnen lassen, dann allerdings muss man sagen, Bruder, hier ist die Grenze. Hier ist das Gesetz. Hier wird's hart. Bis hierher und nicht weiter. Aber Christen leben nicht am Rande des Gesetzes. Sie leben im Raum der Liebe und der Gnade.
Und da brauchen sie kein Gesetz, da brauchen sie keine Regeln, weil sie in Jesus leben, im Heiligen Geist. Und der Heilige Geist lebt in ihnen und die Liebe treibt sie. Und wer liebt und wer aus der Gnade liebt, der braucht kein Gesetz. Denn das Gesetz ist in ihm und treibt ihn. Das ist die große Selbstverständlichkeit in der Gemeinschaft mit Gott. Gott ist Licht und wer im Lichte lebt, der weiß, wie es sich geziemt. Eine Familie, in der Harmonie ist, da braucht es kein hartes Wort, kein festes Wort. Aber wir sind ja inwendig noch Sünder. Und wenn es dann darauf ankommt, dann muss der Vater oder manchmal die Mutter sagen, Junge, Mädchen, hier ist die Grenze. Und dann stoßen wir manchmal an, nicht wahr? Ich habe mich vor einiger Zeit angestoßen, deshalb habe ich diesen Flecken da. Wir stoßen uns manchmal ganz schön an die Balken, die Grenzen für uns sind. Das ist das Gesetz, ja, und das bleibt. Wir sind nicht frei von jedem Gesetz. Aber wir sind dann frei vom Anstoßen, wenn wir im Licht wandeln, in der Gnade, in der Liebe, in der Gemeinschaft mit dem Herrn. Dann bewegen wir uns in einem Raum der Freiheit. Dann sind wir im Himmel. Dann ist lauter Güte und Freundlichkeit und Frucht des Geistes da. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Wer sagt, er habe Gemeinschaft mit ihm, aber er wandelt in der Finsternis, der sagt die Unwahrheit. Und der braucht dann nicht nur manchmal die Güte Gottes, sondern auch den Ernst Gottes, um ihn wieder zurückzubringen zum Herrn Jesus. Hier wird die Latte angelegt, die Messschnur. Wie sieht das aus, ganz praktisch im Leben, wenn Gott Licht ist und das glauben wir und wir haben Gemeinschaft mit einem solchen Gott? Wenn wir sagen, wir haben Gemeinschaft mit ihm und wir wandeln in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Die Wahrheit will nicht nur gesprochen werden, sondern getan sein. Vers 7. Wenn wir aber im Licht wandeln, wir bleiben in der Nähe Jesu, wir bleiben im Wort Gottes, wir nehmen uns Zeit, jeden Tag, für dieses Licht, dein Wort ist meines Fußes Leuchte, ein Licht auf meinem Wege. Es ist Gottes Wort und Gottes Licht und deshalb ist die Bibel Gottes Wort Licht. Und wenn ich bei Gott lebe, im Lichte Gottes lebe, dann lebe ich im Wort Gottes. Im apostolischen Wort, im Wort, das Johannes der Apostel uns gegeben hat. Wenn wir im Lichte wandeln, Schritte tun, wie er im Lichte ist, weil wir bei ihm sind, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Gemeinschaft mit Gott, Gemeinschaft mit seinem Sohn, Gemeinschaft mit anderen, die Gemeinschaft mit Gott haben, die Gemeinschaft mit seinem Sohn haben. Dann haben wir auch Gemeinschaft auf waagerechter Ebene. Dann geht es gut, dann ist Liebe da, dann ist Frucht des Geistes da, Friede, Freude, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Glaube, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das ist Himmel auf Erden. Aber noch mehr. Johannes sagt, wenn wir im Lichte wandeln, wie er im Lichte ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi reinigt uns von aller oder jeder Sünde. Aha. Früher oder später sündigen wir. Die Frucht des Geistes mag in einem großen Maße bei uns sein, aber früher oder später stolpern wir. Aber wenn wir im Lichte gestanden sind, wenn wir im Wort Gottes gelebt haben, sein Wort in uns gelebt hat, und wir sind in Gebetsgemeinschaft gewesen, wir leben bei Jesus, dann deckt er diese Flecken auf. Das ist Heiligungsleben. Und so wachsen wir. in der Gnade, in der Vergebung, in der Erkenntnis Jesu Christi. Gerade dann werden wir inne, wo wir schwach sind, wo wir noch schief liegen, wo noch Sünde ist. Das wird dann aufgedeckt, nicht um uns zu verurteilen. Aber das Licht Gottes tut das. Und was ist geschehen, wenn Sünde aufgedeckt wurde? Was ist Sünde? Dieser Brief sagt es uns in Kapitel 3. Sünde ist die Übertretung des Gesetzes. Aha, nicht frei vom Gesetz. Das ist der Maßstab. Jedes Gebot Gottes, jedes Gebot Jesu Christi geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Ein Gebot, ein Gesetz. Liebt einander, ein Gesetz, ein Gebot. An solchen Geboten wird offenbar, ob ich träge bin, ob ich liebevoll oder lieblos bin, ob ich sanftmütig oder hart bin und so weiter. Wenn ich Gemeinschaft mit Jesus habe, dann wird alles dieses aufgedeckt. Gott sei Dank, nicht alles auf einmal. Aber nach und nach deckt der Herr dieses auf. Und das wird dann auf die Seite gelegt, unter das Blut gebracht. Es wird gereinigt, weil wir die Sünde dann bekennen, nach Vers 9. Aber der Apostel sagt, wenn wir sagen, wir haben nicht Sünde, wir sind sündlos, oder wir haben gesündigt und dann haben wir Sünde, aber wir sagen, wir haben keine. Wir sind weltlich gesonnen, aber ich sage, ich bin frei vom Gesetz, ich darf leben, wie ich will. Jesus hat mir das noch nicht deutlich gemacht und so weiter, wie all die Ausreden lauten. Wenn wir etwas sagen, das nicht mit dem Wort Gottes stimmt. Wenn wir sagen, wir haben nicht Sünde, führen wir uns selbst irre. Ich führe mich selbst in die Irre. Wenn ich mein eigenes Leben in die Hand nehmen will, werde ich mich selbst in die Irre führen, in weitere Dunkelheit. Aber wenn ich mich von Gottes Wort und Geist führen lasse, dann werde ich immer wieder zum Licht kommen, meine Sünde erkennen, bekennen und dann wird sie weggenommen von Jesus. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Sünde. Das ist eins der schönsten Verse in der ganzen Bibel. Kennt ihr den auswendig? Wenn nicht, dann lernt ihn aber bald auswendig. Die Verse 5, 7 und 9, die ungleichen Zahlen, 5, 7 und 9, Kapitel 1 von 1. Johannes, lohnt es sich auswendig zu lernen. Gott ist Licht, das Blut Jesu Christi wäscht uns rein von aller Sünde, Vers 7. Und Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Das ist schnell gesagt. Was heißt es, wenn Gott treu ist, unsere Sünden zu vergeben? Ist das nicht selbstverständlich, dass Gott treu ist? Nicht ganz. Das heißt, von uns aus gesehen. Wisst ihr, dass Sünde als solche eigentlich nicht gerade so vergeben werden kann? Gott kann nicht Schuld einfach streichen. Jede Schuld muss bezahlt werden. Jede Sünde, jede in der ganzen Welt braucht ihre Strafe. Gott vergibt keine Sünde, gerade so. Ist Sünde getan, muss jede Sünde bestraft sein werden mit dem vollen Maß dem diese Sünde gebührt. Das ist Gottes heilige Regel. Sonst wäre er nicht gerecht. Er ist gerecht, wenn er uns die Sünden vergibt. Warum? Weil ein anderer die Strafe getragen hat. Nicht, weil Gott einfach gütig ist und das nun, er drückt ein Auge zu und sagt, das werden wir schon mal so gehen lassen. Bruder Müller erzählte uns, wie sie einmal aus der Tschechei etwas mitgenommen hatten, in gutem Glauben, das dürften sie jetzt also mit nach Hause nehmen. Sie hatten es gekauft und wollten es über die Grenze bringen. Und es handelte sich gerade um eine Ware, die man nicht über die Grenze bringen konnte, durfte. Aber dann ist der Beamte, der Zöllner, an der Grenze doch weichen Herzens geworden und hat gesagt, gut, dann machen wir jetzt eine Ausnahme. Schön. Aber das ist nicht, wie Gott handelt. Gott macht keine Ausnahmen. Im Grunde war der Zöllner ungerecht. Denn er sagte auch klar und deutlich, dies ist das Gesetz. Er hat gegen das Gesetz gehandelt. Nun darf man in unseren Landen so handeln. Vom Gesetz aus gesehen war er nicht, soviel ich weiß, ungerecht. Auch die Polizei darf unter Umständen etwas gehen lassen. Aber so handelt Gott nicht. Ich war eine Zeit lang beim Jans-Team und hatte Evangelisationen zu organisieren. Und da waren wir in der Heimatstadt meiner Frau und da war eine große Evangelisation. Und ich hatte es eilig, wir kamen von zu Hause, wir wohnten nicht weit weg. Und das Licht war gelb und ich meinte, ich könnte noch über die Straße. Auf der anderen Seite wartete ein Polizist und hielt mich an. Ich musste eine Gebühr zahlen, aber ein Freund hinter mir hatte das alles beobachtet und kam gleich und bezahlte für mich. Das war gerecht. Ich durfte frei ausgehen, weil mein Bruder, nicht mein leiblicher Bruder, aber ein Glaubensbruder, für mich zahlte. Jesus ist der Richter der Welt. Er legt seinen Richtertalar gleichsam ab und steigt hinab und nimmt das von ihm bereits gesprochene Urteil auf sich und er lässt sich wegführen. Gerade Johannes berichtet im Evangelium, sie nahmen ihn, sie banden ihn und sie führten ihn hinweg. Und das ist unsere Geschichte. Satan hatte uns weggeholt, genommen von Gott, hatte uns gebunden mit Fesseln und hatte uns abgeführt und wir sollten gerichtet werden. Aber Jesus tritt in unsere Schuhe und nimmt unsere Schuld auf sich und er geht ans Kreuz. Am Kreuz hing Gott in Menschengestalt und Gott selbst trug sein Urteil für uns. Und wenn ich jetzt das für mich annehme, denn es wird mir angeboten, du darfst jetzt frei hinausgehen, wenn du annimmst, wenn du glaubst, dass du der Schuldner warst, für den ich starb, so sagt Jesus gleichsam, dann ist das für dich und alle deine Sünden sind beglichen am Kreuz. Und wenn ich jetzt in der Nachfolge Jesu mit einer Sünde komme und sage, Herr Jesus, es ist mir passiert, es tut mir furchtbar leid, ich habe Schuld, mein Gewissen plagt mich, diese Sünde. Jesus sagt, komm zu mir, bekenne sie mir. Mein Blut wäscht rein von aller Sünde. Gott ist dann gerecht, uns die Sünde zu vergeben. Warum? Weil die Strafe schon getragen ist. Sie ist schon gestraft worden. So kann Gott vergeben, aufgrund von geschehener Buße oder Büßung. Gott hat für uns gebüßt. Und er ist treu, weil er versprochen hat, zu vergeben. Und er kann nicht anders. Das macht Spurgeon einmal so schön deutlich. Kaum jemand hat so eingeladen, zu Jesus zu kommen, wie Spurgeon, der Evangelist. Und hat den Sündern gesagt, komm zu Jesus. Und wenn du kommst, kann Jesus dich nicht ablehnen. Es ist unmöglich für ihn, dir nicht zu vergeben. Er kann nicht anders. Er muss und er wird dir vergeben. Komm. Und sie sind gekommen. Tausende. Und wenn du Schuld hast, darfst du mit dieser Schuld zu Jesus kommen. Aber gib zu, dass sie Schuld ist. Und wenn der Heilige Geist und das Wort Gottes dir das klar gemacht hat, dann sage sie zu Jesus, dann sage es Jesus. Und er wird treu sein und gerecht, dass er die Sünde wegnimmt. Nicht nur wegnimmt, es heißt, und uns reinigt, alles wegnimmt von jeder Unreinigkeit, jeder Sünde. Ihr Frauen, habt ihr manchmal versucht, die Sonntagsjacke eures Mannes zu reinigen? Da ist ein Fleck gekommen, vielleicht bei der Mahlzeit oder irgendwann. Habt ihr schon gemerkt, dass sich dann ein Ring formte, wenn man den Fleck wegnehmen wollte? Man verschiebt gleichsam. Ja. Heute hat man schon gute Reinigungsmittel. Heute passiert das nicht mehr so oft. Aber vielleicht kennen wir das noch. Johannes sagt, er ist treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt. Den Flecken nimmt er weg. Und alles Übrige ist auch noch weg. Es ist nichts mehr übrig geblieben. Kein Zeichen mehr davon. Unser Gewissen ist gereinigt. Und wir haben ein ruhiges Gewissen. Etwas Herrliches. Kein Gewissen von Schuld mehr zu haben. Das ist Evangelium. Das heißt es, dass Gott Licht ist, aber am Kreuz in die letzte, dunkelste Finsternis ging für dich und für mich. Gott selbst, der Licht ist, hat die Finsternis geschmeckt, die er schuf, nachdem wir gesündigt hatten. Deshalb dürfen wir ins Licht treten, im Lichte bleiben und im Lichte wandeln. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, Vers 10, machen wir ihn zum Lügner. Vorhin hat er gesagt, wir lügen. Und während wir lügen, wenn wir diese Aussage dennoch aufrechterhalten, dann sagen wir, du bist ein Lügner. Denn Gott hat von diesen Dingen gesagt, sie sind Sünde. Das ist sein Gesetz, sein Gebot. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, machen wir ihn zum Lügner. Nicht, dass das letztlich so geschieht, wir können Gott nicht zum Lügner machen, aber wir sagen, er ist ein Lügner. Diese Weise. Und sein Wort ist nicht in uns, es ist nicht zu Hause da, es kann nicht das ausrichten, was es möchte. Johannes schreibt einmal derselbe in seinem Evangelium. Er zitiert wohl Jesus, der sagt, mein Wort findet nicht Eingang bei euch. Deshalb sprecht ihr so, deshalb benehmt ihr euch so. Oh, dass Gottes Wort bei uns Eingang finden könnte, hier im Ohr, im Kopf, im Denken. Es will bedacht werden, es will gehört werden, es will bedacht werden, es will bejaht werden, ja Herr, und es will gehorsam. Sein Wort will in uns sein und alles das ausrichten, wozu es gesandt war. Und dann haben wir Gemeinschaft mit dem Herrn. Und wir sind auf dem Weg in die ewige Gemeinschaft im Himmel. Da wird keine Sünde sein. Da wird nur Licht sein. Kein Schatten irgendwelcher Art. Darauf freuen wir uns, nicht wahr? Aber jetzt sind wir noch unterwegs. Und jetzt haben wir zu wachen, einander zu helfen, einander mitzunehmen und zusammen den Weg zu gehen. Johannes wünscht sich Gemeinschaft. Gemeinschaft anderer mit ihm, Gemeinschaft in der Gemeinschaft mit Gott und seinem Sohn. Ein herrliches Kapitel. Vielleicht hilft uns der Heilige Geist, später gelegentlich noch einmal darüber nachzudenken, wenn wir das Kapitel lesen. Morgen Abend, so der Herr will, wollen wir zu Kapitel 2 kommen und sehen, was der Herr da für uns hat. Betet, dass der Herr das rechte Wort gibt. Und jetzt wollen wir wieder beten. Als ich auf der Bibelschule war, hörten wir einmal einen feinen Mann Gottes. Er hat uns viel Gutes gesagt. Und eines ist sitzen geblieben bei mir. Er sagt, wenn das Wort Gottes gehört worden ist, dann sollte es eingeeggt werden. Kennt ihr die Egge? Ich weiß nicht, wie viele von euch die Landwirtschaft kennen. Ich komme von der Landwirtschaft in Kanada. Und ich bin hinter der Egge gelaufen. Es wird gesät, eingeeggt, der Boden, die Erde, fein gemacht über den Samen. Und dann kann der Same aufgehen, wird geschützt. Das Wort Gottes will geschützt werden, eingeeggt werden, sodass es da keimen kann und Frucht tragen. Und das tun wir mit Gebet. Wollen wir das jetzt tun? Wir stehen auf dazu.